Jesus, es ist wirklich schön, dass du uns deine Liebe schenkst. Liebe, die wir mit Worten gar nicht beschreiben können. Ich möchte dir sehr danken, dass es deine Liebe möglich macht, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Und jetzt strahlt die Sonne nach trüben Tagen. Sonne des Lebens, ich bitte dich, leuchte in unsere Herzen heute Morgen hinein und sprich zu uns. Sag uns das, was wir brauchen. Verändere uns in dein Bild. Vielen Dank dafür. Danke, dass du bei uns bist, dass du bei den Kindern bist. Du bist der Gott, der segnet. Denn an deinem Segen ist wirklich alles gelegen. Amen. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es toll, dass wir zusammen sein können. Wirklich, in diesen Zeiten freue ich mich immer wieder drauf, Gesichter zu sehen, freie Gesichter zu sehen, hübsche Gesichter zu sehen und andere. Nur wenn ich in den Spiegel schaue. Was ist Wahrheit? Hat damals der römische Statthalter gefragt, wie hieß er nochmal, Pilatus? Hat er Jesus gefragt, was ist Wahrheit? Und ganz im Sinn dieser Frage möchte ich heute einmal die Frage stellen, was ist Liebe? Liebe, das ist und bleibt ein faszinierendes Thema, allgegenwärtig. Viel gedeutet, extrem wertvoll und ganz oft genauso wertelos. Ein Thema, das auch mich vor allem im vergangenen Jahr immer wieder beschäftigt hat. Habt ihr ja vielleicht von vorne auch immer wieder mal mitbekommen. Naja, vielleicht auch, weil ich in Sachen Liebe einfach noch so viel Luft nach oben habe. Aber ich habe mir Hilfe geholt. Zum Beispiel habe ich ein ganz faszinierendes Buch gelesen, das ist das links außen von Danny Silk, Lass deine Liebe an, der Titel ist ganz toll, faszinierend. Ein Buch, in dem vor allem um die Frage geht, wie kann man Liebe leben, und zwar so, dass dabei andere Menschen respektiert werden, geachtet werden und geehrt werden, völlig unabhängig von dem, was sie tun. Und um den Jahreswechsel herum, dann habe ich ein Buch gelesen von Frank Heinrich. Die Mucki ist ja die Tochter des Autors. Die hat es mir geschenkt zu Weihnachten. Fand ich ganz toll von ihr. Liebe, was das Zeug hält. Genau. Und darum geht es auch in diesem Buch. Lieben, was das Zeug hält. Er war ja Heilsarmee-Offizier, ist jetzt in der Politik, der Frank Heinrich in Berlin. Werte voll Liebe weitergeben, ohne dabei auf das Äußere der Menschen zu achten. Also man sagt ja, dass Mitte Januar die Vorsätze, die man sich im alten Jahr gesetzt hat, schon so alt sind, dass man sich gar nicht mehr traut, ihnen nachzugehen. Und man sie deshalb einfach fallen lässt. Aber vielleicht gibt es, habe ich mir so überlegt, vielleicht gibt es ja so den Vorsatz nach dem Vorsatz. Vielleicht. Also falls sich jemand vornehmen möchte, so als Vorsatz nach dem Vorsatz, vielleicht ab sofort Menschen wirklich liebevoll behandeln zu wollen, dann wären diese beiden Bücher da echt eine Hilfe dabei. Kann ich nur empfehlen. Denn es ist wirklich nicht so einfach mit der Liebe, wie manche sich das vielleicht so vorstellen. Man kann es nicht mit einem Wort erklären, Liebe, und dann ist es erklärt irgendwie. Man kann es auch nicht auf so eine bestimmte Art des Lebens oder des Umgangs miteinander festlegen und sagen, Liebe ist das und das und alles andere nicht. Vielleicht, habe ich mir gedacht, liegt es auch an dem, der von sich sagt, ich bin die wahre Liebe. Und wer von uns ist schon in der Lage, Jesus in Worte zu fassen? Und dennoch möchte ich es heute nochmal wagen, über Liebe zu sprechen. Und ich tue es aus einem für den einen oder anderen vielleicht völlig neuen Blickwinkel. Wobei ihr das Neue darin nur dann erkennen könnt, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, also innerlich. Sonst werdet ihr es womöglich verpassen. Ich selbst versuche, diesen neuen Blickwinkel dazu zu bekommen, indem ich diesen biblischen Bericht, den ich jetzt gleich vorlese, nicht mit meinen Augen anschaue, sondern ich schaue ihn an mit den Augen eines Schriftgelehrten, der eines Tages zu Jesus gekommen ist. Und dabei werde ich mir seine innere Haltung nicht zu eigen machen, aber seine Fragen, die schon. Ich lese aus Lukas 10 die Verse 25 bis 26. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn. Also das braucht kein Mensch. Ja. Das lasse ich auch weg. Und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Also wie bereits gesagt, es geht mir um die Fragen dieses Mannes und nicht um seine Einstellung gegenüber. Er wollte Jesus lächerlich machen. So nach dem Motto, der hat keine Ahnung, dem stelle ich jetzt mal ein paar Fragen und dann führe ich ihn aufs Glatteis und dann lachen alle über ihn. Aber ich glaube, man kann solche Fragen auch ehrlich meinen, also ernst meinen. Und auf diese Weise möchte ich sie gerne heute stellen. Zunächst einmal stellt er eine Frage, die vermutlich jeden von uns in irgendeiner Form irgendwann einmal schon umgetrieben hat. Was kommt eigentlich nach dem Leben hier auf dieser Erde? Und falls mit dem Leben auf dieser Erde noch nicht alles zu Ende ist, wie komme ich dann dahin, dass mein Leben weitergehen kann, dann wenn mein Leib bereits gestorben ist? Also eine ganz normale Frage, die der da gestellt hat. Das Besondere in unserer Geschichte ist also nicht die Frage, die der gestellt hat, sondern die Antwort, die Jesus ihm gegeben hat. Ich gehe davon aus, zunächst mal hier jetzt in dem Teil dieses Berichtes, dass uns Jesus vielleicht so einen kleinen Hinweis geben wollte, wie wir auch mit den Fragen unseres Lebens umgehen können. Er sagt, was steht geschrieben? Was liest du? Du hast eine Frage für dein Leben? Du hast eine Frage, die vielleicht auch dein ewiges Leben betrifft? Was steht dazu geschrieben? Allerdings glaube ich nicht, dass Jesus damit Social Media gemeint hat oder das Internet oder Facebook, Twitter, wie diese Medien alle heißen, Wikipedia oder diese ganzen Messenger-Dienste. Damit will ich nicht sagen, dass Internetrecherche was Schlechtes ist, gar nicht. Ich habe schon viel recherchiert und man kann viel Gutes da finden. Aber Jesus hat damit gesagt, hey, leb nicht aus zweiter Hand. Schau zuerst im Wort Gottes nach, wenn du Antworten auf die Fragen deines Lebens brauchst. Und Jesus ist, glaube ich, einfach davon ausgegangen, dass man die dort auch finden kann. Antworten finden kann. Und wir sollten ihm das glauben. Und wir sollten es auch so machen. Dieser Schriftgelehrte, der kannte die Schriften seiner Zeit auswendig. Deshalb hat er auch sofort eine Antwort parat gehabt. Und ich habe gedacht, das gefällt mir. Ich glaube, dass das eine gute Idee ist für Nachfolger Jesu. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Martin Luther empfohlen hat, für jeden Christen die Psalmen auswendig zu kennen. Fang mal mit 119 an. Oder lieber mit 118. Das wäre gut, 103, ne? Das wäre nicht schlecht, ja. Also ich glaube, dass es eine gute Idee ist, Worte der Schrift auswendig zu können, dann haben wir sie parat, wenn wir sie im Leben brauchen. Also nicht dann, wenn wir sie dem anderen um die Ohren hauen müssen, sondern dann, wenn wir wirklich Fragen haben. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Wie soll ich jetzt mit diesem Menschen in der Situation umgehen? Was soll ich hier oder da tun? Die Antwort des Mannes, die finden wir in Lukas 10, 27, 28. Er antwortete, Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er, also Jesus, sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Auch an dieser Stelle ist es gar nicht so spannend, was der Schriftgelehrte gesagt hat, sondern was Jesus ihm darauf antwortete. Denn für den Schriftgelehrten war klar, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, das ist das Höchste, so steht es ja im Gesetz. Vor allem die Liebe zu Gott, wo sie Gott doch selbst als das Höchste ausgerufen hat. Und dennoch werden wir im Verlauf des Berichtes jetzt sehen, dass der Schriftgelehrte von der Antwort Jesu überrascht war. Denn Jesus hat zu ihm gesagt, mach genau das, was du eben gesagt hast, und dann wirst du ewig leben. Wie jetzt? Gott lieben? Und den Nächsten lieben? Und dann werde ich ewig leben? Kann es wirklich wahr sein, dass mich die Liebe zu meinem Nächsten in eine Position bringt, ein Leben zu erhalten, das über den Tod hinausgeht? Echt jetzt? Also sollte dieser Schriftgelehrte solche oder ähnliche Gedanken gehabt haben, das weiß ich ja nicht, ich habe es ihm jetzt unterstellt, klar, verwundert sich nicht, wenn er nochmal eine Rückfrage stellen musste. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wer ist eigentlich mein Nächster? Ich habe das in unserem Predigt oder in dem Predigtthema ein bisschen umformuliert. Wen soll ich nun eigentlich lieben? Es muss doch gefragt werden, wer ist denn dieser besondere Nächste, der mich ins ewige Leben bringen wird, wenn ich ihn lieb habe? Und Jesus lässt uns ja nicht im Regen stehen an der Stelle. Er antwortet auf die Frage, wenn auch ein bisschen unerwartet. Also ich hätte erwartet, dass Jesus mir jetzt klar sagt, also Hans Werner, dein Nächster ist ein paar Namen oder irgend sowas und dann hätte ich es gewusst. Aber Jesus antwortet mit einem Gleichnis, einer Geschichte. Und das hat er ja mit Absicht gemacht. Ich sollte selbst die Antwort darin finden, beziehungsweise seine Zuhörer des zur damaligen Zeit und ihr heute natürlich auch. Vielleicht ist das auch so ein Hinweis nebenbei von Jesus. Gerade in Zeiten von Informationsflut und allen möglichen News, die man so bekommt, lasst uns nicht nur nachplappern, was andere schreiben, sondern lasst uns antworten. Suchen, und zwar bei Jesus. Also, Jesus antwortet mit einer Geschichte. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho, fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Also keine Angst, das ist jetzt nicht so die Auslegung des barmherzigen Samariters, Version 500 irgendwas. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt, dieses Gleichnis. Ich werde es nicht jetzt detailliert auslegen, sondern ich möchte bei unserer Frage bleiben. Ist ja bis jetzt noch nicht beantwortet worden. Wen soll ich nun eigentlich lieben? Und ich werde versuchen, das jetzt aufzuklären, beziehungsweise ich gehe dem einfach ein bisschen nach. In diesem Gleichnis ist von einem Menschen die Rede, der war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, überfallen, ausgeraubt. Es waren damals einfach raue Zeiten, sodass man davon ausgehen musste, dass dieser Mann von den Räubern ziemlich übel zugerichtet wurde, bevor sie ihn ausraubten. Auf der anderen Seite, wer von euch hätte sich einfach ausrauben lassen? Man hätte sich natürlich gewehrt. Ganz klar. Wir können uns also vorstellen, diesem Mann ging es nach dem Überfall richtig dreckig. Ausgeraubt, entblößt, schwer verletzt. Ich denke, wir haben dieses Bild. Jetzt kommen 3 weitere Personen ins Spiel, die mutmaßlichen Retter. Es besteht also für dieses Opfer eine begründete Hoffnung auf Rettung und Hilfe. Schließlich kam ja sowohl ein Priester als auch ein Levit des Weges. Das waren Geistliche von höchstem Rang. Die werden ganz bestimmt helfen. Fehlanzeige. Was lernen wir daraus? Geistliche Gesinnung schützt vor Torheit nicht. Wir richten unser Augenmerk also auf die dritte Person, den Samariter. Autsch. Das Beispiel war für die Juden damals echt übel. Das hat wehgetan. Wie konnte Jesus nur einen Menschen aus diesem üblen Heidenvolk als Beispiel nehmen? Samariter, die waren ein Mischvolk. Da waren Juden dabei und Heiden und jeder mit jedem und so. Und dann hatten sie Gott und hatten noch andere Götter. Für einen Juden war diese Art zu glauben völlig undenkbar. Heidentum, Götzendienst, geht gar nicht. Gott selbst hat doch gesagt, höre Israel, der Herr. Und dort steht Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott des Bundes. Mit Noah, mit Mose und so weiter. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und danach folgt dieses Gebot, das dieser Schriftgelehrte ja zitiert hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also im Hintergrund dieses Gleichnisses geht es um den alleinigen Gott. Alleinstellungsmerkmal Gott. Und dann bringt Jesus diesen Knaller und macht den Samariter zum Retter dieses schwer verletzten Menschen. Ein Samariter, für den es überhaupt kein Problem war, mehrere Götter zu haben. Ein Schlag ins Gesicht für die jüdischen Zuhörer. Und am Schluss sagt Jesus dann noch, so geh hin und tu desgleichen. Und ich habe mich gefragt, warum provoziert Jesus seine Volksgenossen auf diese Weise? Warum tut er das? Ich denke, er wollte sie über ihr normales Denken hinausführen. Da hilft ja oft nur Provokation. Oder wie wir heute sagen würden, out of the box denken. Also außerhalb deiner normalen Denkmuster, Denkschemen, Verhaltensweisen, wie du es gewohnt bist, aussteigen. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Gleichnis bisher verstanden habt. Bei mir kam seit meiner Zeit in der Kinderstunde, war ich so ein kleiner Knirps, die war bei uns zu Hause auf dem Dorf im Wohnzimmer, da kam eine Diakonisse zu uns und die hat uns ganz tolle Geschichten so und erzählt. Und da war auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter dabei, ganz klar. Und die Botschaft war, Hans Werner, du bist der Samariter. Du musst der Samariter sein. Barmherzigkeit erweisen, ganz klar. Mein Nächster ist der Mensch, der mich in irgendeiner Form braucht. Ganz egal, wer das ist. Ob der Mensch mit Jesus lebt oder nicht, ob das jetzt ein Freund ist, ein Bekannter, ob das einer aus deiner eigenen Familie ist oder aus der Gemeindefamilie. Wenn jemand deine Hilfe braucht, dann bist du der barmherzige Samariter. So geh hin und tu desgleichen. Aber stimmt diese Auslegung auch? Oder wollte uns Jesus mit diesem Gleichnis vielleicht etwas ganz anderes sagen? Uns aus der Box herausholen, wäre doch möglich, oder? Also, wenn man die Geschichte aus dem Blickwinkel liest, der mir so in meiner Kinderzeit gezeigt wurde, dann stimmt es. Wir sind der barmherzige Samariter. Aber dann habe ich mich ein bisschen reingewühlt in diesen Text und ich bin heute nicht mehr so davon überzeugt, dass Jesus das so gemeint hat. Ich denke, die Auslegung aus meiner Kindheit, die sollte mich einfach dazu anhalten, freundlich sein, nett sein, respektvoll, Menschen helfen, eben der barmherzige Samariter sein. Und versteht mich bitte nicht falsch, das ist völlig richtig, barmherzig zu sein. Völlig in Ordnung. Gerade in unseren Zeiten, wo so vieles drunter und drüber geht, da müssen wir barmherzig sein, fürsorglich sein, für andere Menschen da sein. Diese Haltung der Hilfsbereitschaft für uns sowieso, als die, die ja von der Liebe Jesu getrieben sind, keine Frage. Also nichts dagegen einzuwenden, überhaupt nicht. Die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, hat Jesus wirklich gemeint, was manche Lehrer aus dieser Geschichte herausgeholt haben? Und ich denke nicht. Und ich werde es euch jetzt einfach versuchen aufzuzeigen, warum ich nicht mehr davon überzeugt bin, dass in diesem Gleichnis wir dazu aufgerufen sind, der barmherzige Samariter zu sein. Lasst uns mal schauen, was Jesus genau gesagt hat. Er sagt, wer von diesen dreien ist der Nächste dem, der unter die Räuber gefallen war? Also der Fokus liegt zunächst gar nicht auf dem Menschen, der unter die Räuber gefallen war. Wir schauen also nicht aus der Sicht des Priesters und des Levits und des Samariters auf den verletzten Mann, sondern Jesus möchte, dass wir uns in die Lage dieses verletzten Menschen versetzen und die Situation aus seiner Sicht sehen. Wer von diesen dreien ist der Nächste für den verletzten Mann, für dich, Zuhörer? Ist es der Priester? Ist der Priester dein Nächster? Oder ist es der Levit, der Tempeldiener? Ist das dein Nächster? Oder ist es der Mann aus Samaria? Ist das dein Nächster? Für dich, der du ausgeraubt, bestohlen, schwer verletzt am Boden liegst? Und plötzlich sind wir schon bei diesem Mann, der am Boden liegt und sich selbst nicht mehr helfen kann. Also ein völlig neuer Blickwinkel, vielleicht auch für die Zuhörer der damaligen Zeit. Könnte es sein, dass Jesus unseren Blick gar nicht auf das richten wollte, was wir tun sollen, sondern auf das, was wir erhalten haben? Und dass uns dies zur Antwort auf die Frage führen sollte, wer ist mein Nächster? Oder wie ich es formuliert habe, wen soll ich nun eigentlich lieben? Jesus sagt hier, versetz dich in die Lage dessen, der aufgrund seines Zustandes sich nicht mehr selbst helfen kann. In die Lage eines Menschen, der es mit dem Feind zu tun bekam, der ihn ausgeraubt hat. Jesus hat diesen Feind ja mal beschrieben. In Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und aus den Versen, die Jesus in Johannes 10 davor und danach sagt, wird deutlich, mit diesem Feind ist der Feind Gottes gemeint, der Teufel. Seit er damals Eva und Adam im Paradies skrupellos in das Licht geführt hat, geht er ebenso skrupellos durch die Welt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Schaut euch um in unserer Welt und ihr werdet mir recht geben. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Auch das ist ein Erbstück des sogenannten Sündenfalls. Satan hat von Adam und Eva die Regentschaft, nicht den Besitz über die Welt bekommen. Die Welt gehört Gott. Aber die Regentschaft, die vorher Gott an Adam und Eva weitergegeben hatte, regiert, herrscht und sie haben es weitergegeben. Das können wir alles im ersten Buch Mose nachlesen. Studiert es einfach mal für euch. Und nun ist er seit vielen tausend Jahren unterwegs und er hat seine Freude daran, Menschen zu quälen, sie auf seiner Seite zu halten, bis eines Tages seine Zeit abgelaufen sein wird. Wenn wir also auf die Welt kommen, dann ist das unser Zustand, dann ist das unser Umfeld. Wir sind eine verletzte Seele, die von Satan bestohlen wurde. Seit dem Sündenfall gibt es keine paradiesische Gemeinschaft mehr mit Gott, außer du hast eine Beziehung zu Jesus. Dann ist alles anders. Außerdem sind wir Menschen von Satan all der Segnungen beraubt worden, die Gott eigentlich im Paradies für uns vorgesehen hatte. Und schließlich kann sich kein Mensch selbst aus diesem Zustand befreien. Wer das nicht glaubt, der muss Johannes 15 lesen. 5. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Das ist die Situation des Menschen im Allgemeinen. Und dass sich für jeder von uns in irgendeiner Form und irgendwann schon mal in diesem oder ähnlichem Zustand befunden hat, ich glaube, deshalb erwartet Jesus in diesem Gleichnis von uns, dass wir uns auf die Seite dieses verletzten und hilflosen Menschen begeben können, um seine Frage zu beantworten. Wer von diesen dreien ist dein Nächster gewesen? Und was antwortet ihm der Schriftgelehrte? Und damit wird es jetzt spannend. Er sagt ja nicht der Samariter. Er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Also das ist dein nächster, du von Satan verletzte, beraubte und verlorene Menschenseele. Also mit diesem Hinweis dieses Schriftgelehrten gerät jetzt doch der Samariter irgendwie in den Fokus. Aber wollte Jesus wirklich mit diesem Hinweis auf das Volk der Samariter hinweisen? Ich glaube nicht, denn mit diesem provokanten Hinweis hätte er den Schriftgelehrten, diesen Gelehrten, niemals zufriedengestellt, ganz im Gegenteil. Also es muss ihm um irgendwas anderes gehen. Und dann ist es ja so, ich glaube, dass Jesus damals mit diesem Gleichnis schon uns im Blick hatte, heute. Er wusste doch, irgendwo im Jahr 2022, am 16. Januar, werden sie zusammensitzen, da in Günzburg, in diesem Raum und werden auf das Gleichnis hören und werden sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also muss ich auch an sie denken. Also können damit nicht nur die Menschen aus dem Volk der Samariter gemeint sein. Und diese Deutung, die schließt eigentlich der Schriftgelehrte nach meinem Gefühl auch schon aus, indem er so antwortet, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und Jesus antwortet ihm, so geh hin und tu desgleichen. Jesus sagt ihm also, geh du hin, liebe auch du von jetzt an diesen Menschen, der die Barmherzigkeit an dir getan hat. Also was bleibt uns noch, um diese Frage zu beantworten, wen soll ich nun eigentlich lieben? Wir müssen herausfinden, für wen soll dieser Samariter stehen, den Jesus hier aufgebracht hat. Ich möchte kurz zwei Bibelstellen dazu zitieren, die etwas, aus meiner Sicht, etwas mehr Licht in die Sache bringen können. Die eine ist eine Aussage des Paulus in seinem Brief an die Christen in Korinth. Da spricht er einen Lobpreis aus über den Gott, an den er glaubt und über seinen Sohn Jesus Christus und sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und wenn wir dazu noch eine weitere Bibelstelle anschauen, die eine sehr intime Aussage von Jesus wiedergibt, dann kommen wir der Sache ein ganz gutes Stück näher. Jesus sagt, Johannes 10,30, ich und der Vater sind eins. Und jetzt denkt nochmal zurück an die Aussage des Schriftgelehrten. Jesus fragt ihn, wer ist diesem verletzten, beraubten und halbtoten Menschen der Nächster gewesen? Er. Und der Schriftgelehrte antwortete, der Mensch, der diesem Menschen Barmherzigkeit erwiesen hat. Wenn wir so wollen, haben wir damit den Kernpunkt des Gleichnisses gefunden. Ich hoffe, ihr konntet mir bis jetzt folgen. Ich warte ja heute sehr viel von euch. Ja. Out of the box, ja. Also, wenn ich nochmal die Frage in den Raum stellen darf, wen soll ich nun eigentlich lieben, dann gibt es nach dieser Aussage für mich, nach dieser Aussage Jesu für mich, und das könnt ihr jetzt schauen, ob euch das auch so dünkt oder ob ihr sagt, Hans-Werner, Mann, das war eine halbe Stunde umsonst geredet. Jesus sagt, aus meiner Sicht, liebe deinen Gott, der die Barmherzigkeit erwiesen hat, mit allem, was du hast, das steht über allem, und dann liebe Jesus wie dich selbst. Denn die Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich mein Nächster, wird von Jesus in diesem Gleichnis beantwortet, indem er sagt, dein Nächster, das ist der, der die Barmherzigkeit erwiesen hat, das bin ich. Klingt das ein bisschen weit hergeholt? Ich versuche den Nebel noch ein bisschen zu lichten. Erinnert euch, dass wir versucht haben, uns in die Situation zu versetzen, in der sich der Mensch befunden hat, der von diesen Räubern entblößt worden ist, stark oder schwer verletzt worden ist. Dabei haben wir festgestellt, das ist genau dieser Zustand der Menschen, bevor sie Gott kennenlernen. Und genau diesen Zustand hat ja Jesus in seiner großen Barmherzigkeit am Kreuz auf Golgatha ein für alle Mal beendet. Und jeder, der auf diese Tat reagiert und mit Jesus lebt, der erfährt Erlösung, Befreiung, Heilung, die uns ja im Wort Gottes versprochen ist. Und damit ist Jesus eindeutig der Mensch, der allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen hat. Diese Barmherzigkeit, von der Schriftgelehrte gesprochen hat. Und nun sagt Jesus, geh hin und tu desgleichen. Es geht also an dieser Stelle gar nicht darum, anderen Menschen Barmherzigkeit zu erweisen. Darauf werden wir an anderer Stelle hingewiesen. In der Schrift. Also nicht so nach dem Motto, oh, jetzt hat der Hans Werner das Gleichnis vom barmherzigen Samariter abgehakt, es ist aus mit der Barmherzigkeit. Sicher nicht. Aber an dieser Stelle hier in der Schrift geht es darum, wer ist dieser Nächste, den ich lieben soll? Und das ist allein Jesus. Und wie das alles zu verstehen ist, das wird klarer, wenn wir uns noch eine letzte Bibelstelle anschauen, in der es darum geht, dass Paulus über Jesus spricht. Kolosser 1 sagt er, denn in ihm, also in Jesus, so spricht Paulus ja davon, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne, Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und das bestätigt auch der Apostel Johannes ja in seinem Evangelium, indem er ganz am Anfang sagt, Jesus ist das Wort Gottes, durch das alles geschaffen worden ist. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Licht der Menschen. Alles in allem. Und wenn wir unsere Augen aufmachen, dann können wir Jesus sehen. In jedem Geschöpf, in jedem Menschen, in Flora und Fauna. Und deshalb schreibt ja auch Paulus in Römer 1, für manche so provokativ, der Allmächtige ist in der Schöpfung zu erkennen. Das kann er nur sagen, weil Jesus alles in allem ist. Nur deshalb. Und damit schließt sich der Kreis und die anfängliche Frage wird beantwortet. Wen soll ich nun eigentlich lieben? Liebe Jesus von ganzem Herzen mit all deinem Sein. Liebe ihn mit der von Gott inspirierten Liebe, die uns von Gott geschenkt worden ist, damit wir eines tun können. Lieben. Wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, mit all unserem Sein und Jesus in allem zu finden ist, auch in den Menschen, die uns begegnen, dann schließt sich auch dieser Kreis. Jesus begrenzt unsere Liebe ja nicht auf einen bestimmten Personenkreis. Ganz im Gegenteil. Wenn wir in der Bergpredigt lesen, erweitert er den Personenkreis noch, den wir für möglich gehalten hätten, indem er sagt, liebe deine Feinde. Liebe deinen Nächsten heißt also ganz einfach, liebe Jesus, der dir auch in jedem Menschen begegnet, wie du dich selbst liebst. Menschen lieben, dazu müssen wir nicht ihr Handeln lieben. Ja? Das habe ich in meiner letzten Predigt auch schon mal angesprochen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, ich liebe alles und alles, was sie macht oder er und es ist alles ganz toll, weil ich muss ja lieben. Und nee, Jesus sagt, lieb den Menschen. Mit dem Handeln, da müssen wir dann noch umgehen. Also, wie lautet die Antwort auf die Frage, wen soll ich nun eigentlich lieben? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten, Jesus Christus, wie dich selbst. Wer das tut, der wird nicht nur seine Mitmenschen lieben können, sondern der wird auch das ewige Leben erhalten. Also das ist doch schon eine überraschende Wende in einem altbekannten Gleichnis, nicht? Gott segne euch damit. Amen.